2G, 3G, 3G plus, wie auch immer, ach, ich bleib doch lieber zu Hause, da kann einem doch alles vergehen. Und ich weiß nicht, ob irgendwann auch mal Sergej Lochtrow die Nase voll hat und so sagt, ich habe richtig mal die Schnauze voll. Ich weiß es nicht. Aber Herr Lochtrow, wann ist bei Ihnen der Punkt, wo Sie schlechte Laune kriegen und sagen, lasst mich doch alle in Ruhe?
Also schlechte Laune kriege ich selten, das ist schon mal ganz gut. Und ich wünsche natürlich unseren Zuhörern und natürlich Ihnen auch eine gute Laune in dieser Woche, trotz trüben Wetters. Es ist ja November, aber auch da kann man was Gutes finden. Wir haben bald einen November hinter uns und dann geht es schon fast wieder aufwärts. Das heißt, das Jahr ist dann schon vorbei. Das ging diesmal schnell. Da kann man schon manchmal auf einen trüben Gedanken kommen. Aber Corona, ja klar, wir haben alle die Nase voll. Aber es war ja so zu erwarten, wenn Sie unsere Gespräche vor einem Jahr nehmen, haben wir ja da schon im Prinzip mit Blick auf Weihnachten gesagt, das ist viel dummes Gerede, die Leute reißen sich nicht zusammen und dadurch entsteht einfach die Situation mit ein bisschen mehr Disziplin. Und das ist ja das Verwunderliche, in Europa schüttelt man den Kopf und wundert sich über die Deutschen. Wie kann das passieren, dass das so läuft und warum sind Italiener oder Spanier weit disziplinierter? Als vor allem, und da kommt natürlich die Kritik an der richtigen Stelle, die Ostdeutschen, wenn sie schauen, wenn es um die Inzidenz geht, wenn es um die Krankenhäuser geht, überall sind die 3, 4, 5 schlechtesten Plätze verteilt auf Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Das heißt, da muss man schon auch mal eine gesellschaftliche Debatte jetzt, wenn Corona vorbei ist, führen. Was machen wir hier falsch? Was ist hier anders? Ist hier Osteuropa zu nah dran? Dort sind ja die Impfquoten noch viel schlechter. Also insofern sage ich mal ja, wir haben noch viel zu tun.
Das Institut für Zivilgesellschaft, die haben ja eine Studie gemacht, eine wissenschaftliche Studie, und haben festgestellt, dass in den Gebieten, wo die AfD hohe Wahlergebnisse hat, auch die Inzidenzen höher ist und die Impfbereitschaft, die Impfquote sehr niedrig. Die haben diese Karten übereinander gelegt. Das, was man sich eigentlich denken konnte, haben sie wissenschaftlich herausgefunden und nochmal bestätigt. Also das hat direkt auch was mit Stimmungsmache zu tun, mit Politik und Einflussnahme?
Ja. Darüber haben wir uns ja wiederholt schon in unseren Sendungen unterhalten, auch ohne dass wir große empirische Studien angestellt haben. Man muss ja sehen, wie präzise das ist. Da kann es immer wieder verschiedene Zusammenhänge geben. Aber ist schon auffällig, dass in den Gegenden, wo die erste Stimme bei der Bundestagswahl an die AfD gegangen ist, dass dort vor allem sehr, sehr schlecht geimpft wird, sehr schlechte Stimmung ist, aggressiv die Leute sind. Letztlich ist es nicht verwunderlich, wenn man Corona leugnet. Ist das so? Ich kann mich erinnern, als in der ersten Zeit, vor 5, 6 Jahren, als wir die Krise hatten an den Grenzen Europas und viele Menschen nach Europa kamen, hat ja die AfD immer wieder gesagt, ja, wenn es da Tote gibt, das sind die Merkel-Toten. Im Prinzip müsste man das heute, wenn man in der gleichen Art und Weise denkt, umdrehen, sagen, wir haben in Thüringen sehr, sehr viele hunderte Höcke-Tote. Weil man einfach die Gefahr, die da durch diese Pandemie entsteht, ignoriert, auch aus politischen Gründen, um da einfach Wählerstimmen zu fangen. Und das bahnte sich aber auch schon vor einem Jahr an. Da gab es damals auch tatsächlich eine Umfrage, die auch repräsentativ war, in der 80% der Thüringer sagen, sie wollten sich impfen lassen. Das ist noch nicht der Fall. Wir sind noch weit davon entfernt. Also Potenzial ist noch nach oben da. Aber 60% der AfD-Wähler sagten, sie werden sich auf keinen Fall wählen lassen. Das heißt, da passt einiges zusammen. Das irrationale Vorgehen, das unsolidarische Vorgehen und das Versuchen, das Ich nach vorne zu drücken. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass eine Studie anhand von offensichtlich wissenschaftlichen Erkenntnissen das ergibt. Und die Herrschaften sollten sich da mal bekennen dazu.
Da sollte man sich am russischen Alphabet orientieren. Da kommt das Ja, das Ich, kommt am Schluss, also am Ende. Und erst kommt die Gemeinschaft.
Naja, die haben sich auch verändert. Also ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in Russland gewesen sind. Ich bin ja auch berufsbedingt immer wieder dort gewesen. Es ist ein sehr ruppliger Kapitalismus dort. Da sind wir hier fast im Sozialismus oder Kommunismus. Ich hatte mal einen Streit mit Helmut Kohl, als er noch Kanzler war, und habe damals schon die These aufgestellt, dass trotz aller politischen Behauptungen die Sowjetunion zu keinem Zeitpunkt so viel soziale Leistungen ihren Bürgern gegenüber hatte als die Bundesrepublik. Die Arbeitslosigkeit war natürlich immer ein Punkt, der an dieser Stelle sozusagen besonders wog, aber in der Summe selbst Medizin, alles andere mussten die Leute selber bezahlen. Und heute ich sage es mal, in der Provinz auf den Dörfern ist eine schreckliche Lage. Noch schlimmer ist in China, da ist der Kapitalismus noch schlimmer. Das heißt, ich will nur sagen, ja, das sind noch so im Hinterkopf bei uns tradierte Vorstellungen. Die Sowjetmenschen sind gute Menschen, aber leider, sage ich es mal, hat sich das in den letzten Jahren doch in eine ganz andere Richtung entwickelt.
Die Krankenhäuser in Thüringen sind sehr hart belastet und dann bei Interviews, bei Reportagen kommt immer wieder das Wort Triage. Und da stelle ich mir dann so einen Arzt vor im weißen Kittel, der dann entscheiden muss, du musst sterben und du darfst leben. Manchmal ist es aber komplexer, komplizierter, subtiler und trotzdem finde ich das Wort ganz furchtbar. Wie ist es bei Ihnen?
Naja, es kommen mit jeder dieser großen Ereignisse, die über uns schwappen. Nehmen Sie mal die Vogelgrippe, dann kannten wir plötzlich uns mehr beim Keulen aus. Das heißt, es kommen Fachbegriffe einfach in unsere Welt, die bleiben auch zum Teil hängend. Das heißt, auch im Alltag werden sie dann gebraucht. Triage ist ja etwas, was uns bis jetzt nur begegnete aus den Ereignissen in Frankreich oder in anderen Ländern oder in Norditalien. Das ist jetzt scheinbar auch bei uns angekommen, angesichts der Situation, dass Thüringen beispielsweise, wir haben etwas scheinbar Positives zu verzeichnen. Wir sind nicht mehr mit den Sachsen zusammen die Schlechtesten. Die Bayern haben uns bei der Inzidenz überholt. Also so schrecklich das ist an dieser Stelle, aber trotzdem sind wir bei den Schlechten. Und bei der Überlastung der Krankenhäuser, Auslastung der Krankenhäuser sind wir ja nach wie vor deutschlandweit die Spitze, das heißt im negativen Sinne. Das heißt, auf uns kommt das Thema zu. Ich glaube, die Ärzte in Sachsen diskutieren das ganz offen. Die Frage wird sein, welche Kriterien werden herangezogen bei der Entscheidung, wer kriegt das Beatmungsgerät. Wir kennen das aus Indien, aus anderen Berichten, dass dort das schon lange gewesen ist. Jetzt kommt es hier in dieser scheinbar gut entwickelten Landschaft an. Da werden die einen schreien, sagen, ja, da haben wir viel zu viel gespart und die Krankenhäuser sind totgespart. Und ja, das ist sicherlich etwas, aber wir haben ein anderes Problem. In Sachsen, in Thüringen, gehen die Menschen nicht impfen, sind nicht impfen gegangen. Das ist unser Problem. Das heißt, wir haben viel zu viele Menschen, die ungeimpft auf den Stationen liegen. Und da wird die Frage natürlich schon für die Ärzte sein, welche Kriterien wendet man an, wenn man jemanden retten kann und den einen nicht retten kann. Und ich vermute mal, am Ende wird auch das Thema sein, habe ich mich jetzt freiwillig in diese Situation begeben, das heißt ungeimpft. Und das heißt, die Ungeimpften werden unter Umständen hier eher aussortiert als die Geimpften. Und das ist jetzt ein Thema, darüber kann man schreien, da kann man sich aufregen, da kann man Protestdemonstrationen durchführen. Aber das ist die Konsequenz aus dem Leben, ganz einfach. Und insofern sage ich mal, man kann nur hoffen, wir kommen da nicht hin. Aber die Nachrichten heute Morgen schon aus Sachsen sind sehr beunruhigend.
Mhm. Wer sind denn die Pandemieverstärker? Das ist ja der große Streit. Die einen sagen, es sind ja auch die Geimpften können Überträgerinnen und Überträger sein. Die müssten eigentlich auch getestet werden.
Naja, ich würde mal das eher politisch sehen. Bei uns hier, da haben wir schon uns ja gerade drin unterhalten. Das heißt, wir haben eine politische Konstellation, wo ein Teil der Bevölkerung sich verweigert einfach. Und wir können das tatsächlich ja an diesen Karten sehen, an den Kreisen, wo das passiert. Also Hildburghausen, Saale-Orla-Kreis, Sonneberg, je nachdem, mal ist der eine deutlich von, mal ist der andere deutlich von. Das heißt, wir haben eine ganze Region in Thüringen, die haben sich verabschiedet aus dem Wir und die haben sich eigentlich aus Deutschland verabschiedet, weil wenn wir nach Westdeutschland, nach Norddeutschland schauen, da entwickeln sich die Dinge ganz anders. Das heißt, wir haben ein echtes Problem hier auch mit einem Teil unserer Bevölkerung. Die Mehrheit ist vernünftig, aber wir haben einen größeren Teil, der unvernünftig ist. Und das verstärkt bei uns natürlich in sehr massiver Art und Weise die Wirkung all dieser Dinge. Wenn Sie in Niedersachsen sind, ist es eine ganz andere Sache. Es ist ja schon an der Grenze da oben hin anders. Die Nordhäuser verhalten sich wirklich völlig anders, oder die Eichsfelder, als die Sonnenberger. Und das ist unser Dilemma. In diesem kleinen Land zeigen sich plötzlich Unterschiede auf, wo durch politisches Wirken, beispielsweise AfD, aber auch durch irrationales Handeln der Bürger, wir eine Situation haben, dass wir Kreise haben, die nur nicht mal 50% geimpft haben. Und da muss man sich nicht wundern, wenn da sozusagen die Hütte brennt in jeder Hinsicht. Und niemand traut sich, das jetzt richtig anzupacken. Im Augenblick haben wir auch noch eine Situation, wir haben keine richtige gewählte Regierung. viele sagen, ach, was geht mich das an, das ist ja egal, wer da regiert und von mir aus auch eine Minderheitsregierung, wir haben ja darüber immer mal diskutiert. Ich bin kein Verfechter von diesen lottrigen Zuständen, muss ich ganz klar sagen. Es gibt keine Entscheidung, die Leute arbeiten zum Teil gegeneinander in der Regierung, die Opposition ist ein Totalausfall. Ich meine, Sie müssen ja überlegen, Höcke und Kömmerich sind hier die Opposition, die CDU hat zu tun, sich überhaupt zu formieren. Also an dieser Stelle sind wir ziemlich arm dran. Und Thüringen, das sich 30 Jahre lang sehr gut entwickelt hat und wir schon fast im Westen angekommen waren mit unseren ganzen Leistungen und unserer Strahlkraft, wir sind völlig zurückgefallen worden und zerlegt worden aufgrund des Wirkens dieser Leute. Und das verstärkt natürlich bei uns diese ganze Wirkung. Und insofern sage ich mal, ja, wir können nur hoffen, dass insgesamt in Deutschland die Lage besser wird, dann wird es auch in Thüringen vielleicht besser.
Lottrige Zustände mögen Sie nicht. Hatten Sie auch in Ihrer Jugend mal eine exzessive Zeit, wo Sie viel Alkohol, Drogen, haben Sie es mal ganz hart getrieben, auch in der Jugend?
In der DDR war Alkohol höchstwahrscheinlich die Droge Nummer eins, ist sie auch nach wie vor in dieser Gesellschaft, auch bei den sehr geringen Preisen für Alkohol. Ich bin ja ein Jahr auf der Krim als Kunststudent unterwegs gewesen. Mhm. Da kam ich natürlich erstmalig mit anderen Dingen in Berührung, die kannte ich damals nur aus dem Westfernsehen und aus der Propaganda in der DDR, dass Rauschgift ganz normal angeboten worden ist. Das hängt einfach mit der Tradition in Russland zusammen, dass die Regionen in Zentralasien nie aufgehört haben, Rauschgift zu produzieren.
Haschisch oder THC oder was war das?
Was?
THC, also Haschisch?
Haschisch, ja. Okay. Haschisch gab es eigentlich so, konnte man ganz, sagen wir, wenn man wusste, wo man hingehen sollte. Am Bazar gab es einen schönen, in Simferopol gab es einen schönen Stand, wo man sowas bekommen konnte. Wir hatten natürlich auch ständig nicht so viel Geld und die meisten tranken dann, es gab in der Sowjetunion einen gestärkten Weißwein, das heißt ein üblen Fusel, der etwas mehr Prozente hatte als normalerweise üblich war, das war was für die Säufer richtig. Und daran hielt man sich vor allem sehr stark. Also Wodka war schon ein bisschen teuer für die Studenten.
Das heißt,
und insofern kannte man das plötzlich und da kam ich in DDR und DDR kam also als 18-Jähriger wieder zurück und hier gab es sowas natürlich alles nicht. Also in erster Linie Alkohol, aber das kann auch ganz schön eine Gesellschaft durchschütteln.
Ja, also das heißt, Sie wissen, was Cannabis ist und wie die Wirkung ist und das kann ja was Beruhigendes sein, was Heilsames, ist ja auch ein Heilmittel und vielleicht gar nicht so gefährlich wie Alkohol. Ist denn jetzt die Legalisierung von Cannabis einfach nur folgerichtig?
Ja, die Franzosen behaupten, dass Rotwein auch etwas Gesundes ist. Natürlich, sage ich jetzt mal, wenn man ein Glas Rotwein trinkt, einfach nur zur Freude, da ist für normalen Menschen, der eine gute Konstitution hat, das Risiko relativ gering. Aber wir wissen natürlich, dass das in eine andere Richtung geht. Also ich glaube, die Freigabe, sie zielen darauf ab, dass die neue Koalition plant, ich sag mal auf gut Deutsch, das Kiffen freizugeben. Das ist nicht unumstritten. Ich will niemandem die Freude verderben. Gekifft wird sag ich mal, auch wenn es jetzt auf halb illegaler Basis passiert. Wenn wir nach Holland schauen, dann stellen wir fest, das Experiment ist nicht gut ausgegangen. Die sind jetzt die Drehscheibe für die ganze Versorgung auch mit harten Drogen hier in unseren Gefilden. Es gibt Bandenkriege, es werden Menschen einfach, die sich mit dem Thema beschäftigen, darüber berichten, umgebracht. Also es ist schon kein Rückgang der Kriminalität, sondern die Kriminalität im Rauschgiftbereich hat in den Niederlanden deutlich zugenommen. Ich weiß nicht, warum das in Deutschland nicht passiert oder nicht passieren sollte. Wir sind der größere Markt. Hier sind die Gewinnmargen natürlich noch viel größer. Man kann hier ganz anders zulangen bei der größeren Population. Also ich würde sagen, wenn man schon das Kiffen freigibt, sollte man vielleicht auch noch 10 Liter Alkohol deputat für jede Familie im Monat freigeben. Dann kriegt man das Thema Rauschgift und Zersetzung der Gesellschaft sehr gut am besten im Griff.
Die CDU, die zerlegt sich selbst, da braucht es also keinen YouTuber mehr. Und wenn Merz antritt, dann wird die CDU wieder die alte CDU, die Kohl-CDU, obwohl die Kohl-CDU ja eigentlich mit steuertechnisch eher sogar sozialistisch war, oder?
Also, nein, die alte Bundesrepublik hatte natürlich aus dieser Konfrontationsstellung mit dem Ostblock, vor allem mit der DDR, viele Dinge anders gemacht als die Amerikaner. Das heißt, der Sozialstaat, auch von der Tradition her noch aus dem 19. Jahrhundert heraus, zum Teil durch Bismarck, auch den Versuch, sozusagen die Sozialdemokraten an die Wand zu pressen, führte dazu, dass in diesem Land viele Dinge, schauen Sie mal allein die Gesundheitsversorgung, viel besser organisiert waren als in Amerika. wo viele Menschen ohne dem sind und der Versuch unter Obama das Ganze zu verbessern schon sozusagen als kommunistisch bezeichnet worden ist. Also die Verhältnisse bei uns galten in Amerika als kommunistisch schon. Und auf der anderen Seite in Russland war das alles viel grausamer, auch zu Sowjetzeiten. Die Menschen hatten eine gesundheitliche Versorgung, die war sehr schlecht. Und die Rentner zum Beispiel, die eine sehr geringe Rente bekamen, also man war teilweise am Verhungern, die mussten dann ihre Medikamente noch selbst bezahlen. Das war der Unterschied zu DDR. Das heißt also, wenn man das alles vergleicht, war die Bundesrepublik mit ihren Gebrechen weit, weit attraktiver aus sozialer Sicht als die Sowjetunion und die Amerikaner sowieso. Das wollte ich nur damit sagen.
Tja, USA und China sprechen wieder miteinander. Das ist jetzt immer ganz, ganz gut. Wie viel ist da Theater dabei oder läuft da so eine Art Wirtschaftskrieg sowieso?
Na, das läuft sowieso und die Konkurrenz wird erst schärfer werden, umso stärker die Chinesen werden, die wir ja stark gemacht haben, indem wir die Produktion hier ausgelagert haben, viele Arbeitsplätze verlagert haben. Auch in klimatechnischer Hinsicht im Übrigen können wir uns hier sauberer gerieren, weil wir vieles in dreckiger Form in China billig herstellen lassen. Das heißt, die Chinesen haben ihre Chance genutzt. Das ist auch historisch nicht unlogisch. Das heißt, China war bis auf eine kurze Phase in den letzten 200-300 Jahren eigentlich, auch wenn die einzelnen Regionen der Welt voneinander abgeteilt waren, sozusagen immer eigentlich die große und die wichtigste Wirtschaftsmacht der Welt. Auch wenn die Europäer ihre Geschichte geschrieben haben, mit China nichts zu tun hatten, trotzdem passierte das am anderen Ende der Welt. Das heißt, sie gehen und kommen mit ihrer großen Bevölkerungszahl langsam wieder an den Punkt, sie sind in der, was den Wohlstand anbelangt, ist noch weit von den Amerikanern und von den Europäern entfernt, aber der Zielstrebigkeit, die Geschwindigkeit, mit der sie das tun, die ist schon enorm. Da entsteht eine große Kraft und da haben die Amerikaner natürlich zunehmend Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Rolle auch. Und anstatt die Chinesen einzubinden, das ist nicht einfach. Die haben ein großes Selbstbewusstsein inzwischen, ja. Die lassen sich auch nicht einfach diesen Weg irgendwie versperren. Aber sie stärker einzubinden, hat man unter Donald Trump, wir haben vor einem Jahr immer noch uns mit Trump beschäftigt übrigens, ja, nicht nur mit Umfragen zur AfD. Das heißt also, auch da gibt es Fortschritt manchmal. Aber da ist viel, vieles kaputt gemacht worden und eigentlich dieser Versuch, die Chinesen zu sozusagen einzubinden, eigentlich ziemlich vor die Wand gefahren worden. Und Biden versucht das wieder, obwohl beide wissen, dass das im Augenblick sozusagen den Bestrebungen beider widerspricht. Dennoch ist es gut, dass sie sich der Verantwortung bewusst sind und wenigstens nach außen hin die Zeichen setzen. Ja, wir könnten miteinander reden, ja, wir könnten vernünftig sein. Aber schon am nächsten Tag kann ich mir vorstellen, im südchinesischen Meer wird irgendein chinesisches Kriegsschiff irgendwelche philippinische Fischer aufbringen und dann haben wir schon wieder die Situation. Also die Chinesen wollen natürlich auch ihre Wirtschaftskraft auch machtpolitisch nutzen und zeigen, dass sie die eigentlich neben den Amerikanern die Nummer zwei sind und die Nummer eins noch in diesem Jahrhundert werden wollen. Ich vermute mal, wenn wir nicht sehr klug sind, wird das ohnehin passieren und dann zu unserem Nachteil. Das heißt, wir sollten jetzt die Weichen stellen dafür, dass das im Einvernehmen und wie die Chinesen gerne sagen, in Harmonie geschieht und nicht umgedreht. Aber das ist, wie gesagt, Wunschdenken im Augenblick, die Zeichen sind zwar gut, wenn sie nach außen hin wenigstens sprechen, aber in der Substanz hat sich da nichts verändert.
Herr Lochthofen, haben wir was vergessen oder wollen wir?
Wir hätten ja jede Menge. Ich meine, wir haben ja heute den Lockdown eigentlich in Österreich und in Sachsen übergangen und wir haben ja die zaudernde Art und Weise, wie Deutschland insgesamt mit der Pandemie umgeht und im Besonderen in Thüringen, wo man nichts mehr entscheiden kann. Die gleichen Leute, die im September, wenn man sie auf G2 angesprochen hat, auf keinen Fall nicht und nicht, nie und nimmer. Die gleichen Leute, ohne sich zurückzuschauen, sagen jetzt, ja, das muss sein und so weiter. Das heißt, wir haben 3 Monate durch Nichtentscheiden verloren und haben die Chance, vor der Welle zu sein, nie genutzt. Jetzt ist sie über uns zusammengeschlagen. Aber da sind die Politiker nicht allein. Ich erinnere nur mal sozusagen an die größten Stimmungsmacher in Deutschland, die Bild-Zeitung. Die hat den ganzen Sommer hindurch alle gegeißelt, die die Freiheit uns nicht zurückgeben wollten und all den Unsinn geschrieben. Also jede vernünftige Maßnahme zu impfen, zu all den Dingen konterkariert und die Leute beschimpft und in ein sehr schlechtes Licht gerückt, die vernünftig waren. Denken Sie mal an die Berichterstattung über den armen Virologen Drosten, der ja vieles richtig gesagt hat. Denken Sie die Berichterstattung über den SPD-Politiker Lauterbach. Was das für ein Abschaum war, diese Berichterstattung. Und jetzt drehen Sie es rum, genau andersrum, und sozusagen flaumen die Politiker an, dass sie nicht entschieden hätten und nichts gemacht hätten. So ist das im Augenblick und es ist da sehr schwer, ruhig zu bleiben, zu sagen, was seid ihr alles für Heuchler.
Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder.
Ja so, und danach. Nach einer angenehmen Woche. Ich hoffe ja, es werden sich viele Leute impfen und boostern lassen. Dann haben wir ja wenigstens eine kleine Chance und die Impfpflicht kommt.
Herr Lochthofen, darüber reden wir nächsten Montag. Das Thema wird nicht weg sein, die Pandemie auch nicht. Es ist leider so.
Ja.
Bis dann.
Seit anderthalb Jahren hoffen wir und das Verhalten der Menschen ist aber entscheidend und das ist nicht gut. Alles klar, dann schauen wir uns die nächste Woche an.
Bis dann, tschüss.